Papst Franziskus ist in dieser Woche auf Reisen. Er besucht Myanmar und Bangladesch. Mein heutiger Gast ist ihm ein bisschen voraus. Er ist nämlich schon seit gut einer Woche aus Myanmar zurück. Herzlich willkommen, Ewald Biesinger.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Wären Sie noch geblieben, wenn Sie gewusst hätten, dass der Papst kommt?
Naja, ich hätte ihn natürlich gerne begrüßt und von meinen Erfahrungen berichtet. Ich finde es sehr mutig, dass er kommt und dem Christentum sozusagen Flagge zeigt. Und es ist ja nicht nur das, er greift besondere Themen auf, um Flagge zu zeigen für den Frieden. Und das ist in Burma vielleicht ganz wichtig zur jetzigen Zeit.
Sie waren etwas länger dort als der Papst, 2 Wochen nämlich. Allerdings schon zum 7. Mal und auch nicht zum Urlaub machen und am Strand liegen, sondern um zu helfen. Eberhard Biesinger ist nämlich Hals-Nasen-Ohrenarzt in Traunstein und hat schon so manchen Menschen in Myanmar wieder hörend gemacht. Inzwischen bildet er dort auch Ärzte weiter. Wie er hilft, was er erlebt hat und wie es ihm geht, wenn er wieder nach Hause kommt, das sind unsere Themen heute. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Ewald Biesinger ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Sie sind vor gut einer Woche aus Myanmar zurückgekommen. Ihre Reise und die von Papst Franziskus haben nichts miteinander zu tun. Trotzdem, haben Sie irgendeine Form von Aufregung oder Hektik gespürt, weil das katholische Oberhaupt ins Land kommt?
Nein, eigentlich habe ich davon nichts bemerkt. Jetzt vielleicht eines, wir sind betreut von einem Oliver Esser, der schon seit 15 Jahren in Burma lebt, mit einer Burmesin verheiratet ist und er ist Koch. Und er wurde beauftragt, unter anderem für den Papst zu kochen.
Tatsächlich?
Ja. Das findet zwar jetzt selber mit ihm nicht statt, sondern der Papst hat seine eigenen Köche, aber er wurde zur Beratung herangezogen. Aha. Und von daher gab es schon einen kleinen Schnittpunkt am Rande. Aber meine Geschichte fängt eigentlich 2010 an.
Über die reden wir gleich noch weiter, nur ganz kurz. So, diese Stimmung im Lande ist nicht vergleichbar mit der Stimmung in Deutschland, wenn ein Papst kommt.
Nein, also dazu ist die Anzahl der Christen auch zu gering.
Die Städte, in die er reist, das sind, also ich habe vorher nachgeschaut, wie die heißen, habe gefunden Yangon und Nai Pitor. Sie haben ja jetzt gesagt, das ist Rangun und Naypyidaw und beides sind die Hauptstädte. Erstens mal, warum sind beides Hauptstädte?
Ja, also Rangun ist die eigentliche Hauptstadt, die schon immer da war, weil sie am großen Fluss liegt, der Hauptschlagader Burmas. Und das ist der Irrawaddy, der sozusagen der breiteste Fluss in Burma ist und der das ganze Land per Schiff eigentlich erschließen lässt. Und die Hauptstadt ist nun mal Rangun, dort wo die größte wirtschaftliche Kompetenz liegt. Das war schon immer so, auch im alten Königreich. Und dann gab es eben im Laufe der Zeit mit den ganzen militärischen Auseinandersetzungen im Land die Notwendigkeit, dass sich die Militärs selber schützen wollten. Und so haben sie sich eine eigene Hauptstadt weit ab von allem gebaut. Und das ist das sogenannte Naypyidaw. Also eine Stadt im Niemandsland, im mehr westlichen Teil Burmas.
Waren Sie schon mal dort?
Ich war schon mal dort, ja, auf einer Fahrt mit dem Auto. Und es ist etwas eigenartig. Es ist fast europäische Bauweise, die dort herrscht, mit sehr vielen Hotels. Eine 8-spurige Autobahn, auf der niemand fährt, weil es keine Autos gibt im Wesentlichen. Und eine Pagode auch, ein neuer Tempel, der gebaut wurde und wo ein Haar Buddhas implementiert wurde, zu der Zeit, als ich da war. Also das war eine große Veranstaltung. In jedem dieser großen Pagoden ist irgendein Teil Buddhas vergraben.
Ähnlich und wie die Reliquien in katholischen
richtig,
Altären.
Richtig, ja. Also 1:1 wird das so verehrt. Und ja, es mutet sehr westlich an, wenn man dorthin kommt. Es ist alles sauber, es ist aufgeräumt. Das Ganze dient dem Schutz des Militärs und es findet auch der ganze Schmuck und Gold- und Juwelenhandel dort statt.
Also es war eine rein politische Entscheidung, diese Stadt zur Hauptstadt zu machen. Man hat die Ministerien aus der pulsierenden Großstadt rausgenommen, weil man die Aufständischen gefürchtet hat. Schmuck ist einer der großen Exportgüter,
ja,
neben Drogen und Bodenschätzen.
Richtig.
Und die Leute können dort nicht angegriffen werden, weil sie im Prinzip in einer beschützten Area sind.
In einer Enklave, ja.
Okay. Und Rangoon ist eine pulsierende Hauptstadt, Großstadt an einem großen Fluss.
Hier spielt sich das Leben ab, das wirtschaftliche Leben. In den 7 Jahren ist enorm gebaut worden und es schießen die Hochhäuser in die Höhe. Es wird renoviert und neu gebaut. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen. Als ich 2010 zum ersten Mal ankam, war überhaupt keine Straßenbeleuchtung da. Also beim Anflug war alles dunkel in der Nacht, an dem Abend. Und heute, wenn man hinkommt, ist alles hell erstrahlt. Der Flughafen ist modernst ausgebaut, einschließlich der ganzen Werbung. Also man findet die ganzen Designerläden sind jetzt dort. Das war vor 2 Jahren noch nicht der Fall.
Man hört, Sie kennen sich dort richtig gut aus. Und zwar deshalb, weil Sie jedes Jahr dort sind, um Ohrenoperationen durchzuführen. Was Sie da genau machen, darüber reden wir gleich weiter. Mein heutiger Gast Ebert Besinger fliegt jedes Jahr in seinem Urlaub nach Myanmar oder Burma, wie das Land früher hieß. Aber nicht, um sich an den zugegebenermaßen extrem schönen Strand zu legen, sondern um zu helfen. Und zwar nicht alleine, sondern mit einer ganzen Crew jedes Jahr. Was genau machen Sie dort?
Also die Geschichte geht 2010 los, beziehungsweise schon früher, als wir karitativ in Ecuador arbeiteten. Und dort 3 Jahre lang in einem armen Krankenhaus halfen, nämlich die Ohrchirurgie zu lehren. Und wir sind dort enttäuscht worden, weil die Kolleginnen und Kollegen dort nicht interessiert waren an unserer Arbeit. Und wir haben das dann aufgehört. Und weil ich in arme Länder gehen wollte, nicht als Tourist, sondern um auch was zu tun, was zu helfen, und auch mit Kollegen in Kontakt zu treten, kam ich dann nach Burma. Und seit dieser Zeit sind wir dort und versuchen, nicht nur einzelne Hilfaktionen durchzuführen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen auszubilden.
Wie sind Sie dann auf Burma, also auf Myanmar gekommen? Also ich meine, diese Info fällt ja nicht so vom Himmel. Und so. Ja. Ecuador klappt nicht, dann nehme ich mal Myanmar. Dann hätte es ja noch so ungefähr 700 andere Länder gegeben, die möglich gewesen wären.
Also es ist so, wie der Zufall will, kommt ein Patient zu mir, der sich sehr um Burma gekümmert hat. Und ich habe so meine Erfahrungen mit Ecuador geschildert und dann sagt er, er engagiert sich für Burma und dort werden Hals-, Nasen-, Ohrenärzte unbedingt gebraucht.
Warum brauchen die so dringend HNOs?
Das war der Zusammenhang mit Interplast. Interplast ist eine Organisation von plastischen Chirurgen, die weltweit tätig ist. Und die Assoziation dazu kam von dieser Organisation auch. Ein Herr Dr. Schöneich aus München ist hier sehr engagiert in Myanmar. Und die Interplast-Leute, die versorgen Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten. Und diese Veränderung, diese angeborene Veränderung ist oft verknüpft mit Ohrproblemen. Okay. Und so kam die Information rüber, dass Ohrenärzte dringend gesucht sind. Und er stellte den Kontakt her und wir haben dann die Vorstellung gehabt, okay, wir gehen auch in ein kleines Krankenhaus und helfen dort ein bisschen. Und dann standen wir plötzlich konfrontiert mit der großen Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Rangoon. Also etwa 500 Betten, wie man hier sagen würde. Und haben dann die Situation gesehen, nämlich dass die Kollegen keine Instrumente hatten, um Ohrchirurgie zu betreiben. Und wir haben verzweifelte Fälle gesehen, also junge Leute mit einer chronischen Entzündung. Und diese chronischen Entzündungen, man nennt das Cholesteatome in unserer Fachsprache, die können bis ins Gehirn weiter eitern. Und wenn die nicht rechtzeitig operiert werden, dann führt das zum Hirnabszess und auch zum Tod. Aber was uns schockierte, war eben die Tatsache, dass die Kollegen, die HNO-Kollegen, die haben eher die Halschirurgie betrieben und überhaupt keine Instrumente gehabt, um Ohrchirurgie zu betreiben. Man muss nämlich in diesen Fällen das Ohr aufmeißeln, wie es früher bei uns durchgeführt wurde, richtig mit Hämmerchen und Meißel.
Lecker.
Mitten im Ohr läuft der Gesichtsnerv, das heißt, wenn da was abgleitet, dann kommt es zur Gesichtslähmung und zur Taubheit des Ohres. Und die konnten aufgrund des Boykotts des Westens kamen die nicht zu guten Instrumenten und waren dadurch sehr aufgeschmissen.
Das heißt, die Ausbildung war im Prinzip da, aber sie haben die Ausrüstung nicht bekommen.
Ja, zumindest theoretisch waren sie gut ausgebildet. Es war so die Anfänge, wo sie auch ins Internet durften. Das war ja vorher auch nicht möglich, vor 2008 etwa. Und auch 2010 gab es noch kaum Internet, aber so das bisschen waren die Kollegen natürlich scharf drauf. Und unsere Aufgabe war dann erstmal, Instrumente zu besorgen. Wir hatten natürlich unsere Instrumente dabei, aber die mussten wir wieder mitnehmen.
Das heißt, in diesem ersten Aufenthalt haben Sie selbst operiert mit Ihren eigenen Instrumenten und die wieder mitgenommen und wussten, die Kollegen dort brauchen dringend was.
Ja. Und wir sind dann sofort zur Deutschen Botschaft und haben die Situation geschildert. Und dort hat man uns sehr, sehr unkompliziert geholfen. Das heißt, wir konnten gleich für ca. 20.000 Euro Instrumente einkaufen und sind dann im gleichen Jahr nochmal hingefahren, um die Instrumente abzuliefern, um diese schrecklichen Fälle zu entschärfen, um die Situation dieser.
Und das sind Entzündungen, die man bei uns auch ganz oft findet und die unbehandelt halt so schlimm werden? Oder ist es eine Krankheit, die es hier gar nicht gibt?
Doch, die gibt es schon, aber dadurch, dass sie früh erkannt wird, auch im Kindesalter schon, kann sie nicht so weit fortschreiten wie dort.
Okay. Wissen Sie, wie viele Menschen Sie dort inzwischen helfen konnten? Kann man das hochrechnen? Weil es sind ja nicht nur die Menschen, die Sie operiert haben, sondern es geht ja weiter.
Es geht weiter und ja, das lässt sich schwer sagen. Also pro Aufenthalt haben wir sicher 60 bis 80 Menschen operiert. Das heißt mal 500, 600 Patienten haben wir bestimmt schon versorgt. Und die von uns ausgebildeten Kollegen natürlich noch mehr.
Denn nur operieren und dann wieder heimfahren hat Eberhard Biesinger nicht gereicht. Er wollte nachhaltiger helfen, indem er Kollegen vor Ort weiterbildet. Darüber reden wir gleich weiter, hier bei Hauptsache Mensch im Münchner Kirchenradio. Das Handelsembargo, das die Militärregierung in Myanmar schwächen sollte, hat auch dazu geführt, dass die Ohrenärzte dort kein Equipment hatten, um lebensbedrohliche Ohrenentzündungen zu behandeln. Das war das Erste, was mein heutiger Gast, der Hals-Nasen-Ohrenarzt Eberhard Biesinger aus Traunstein und sein Team festgestellt haben, als sie 2010 zum ersten Mal ins Land reisten. Also haben sie medizinische Instrumente dorthin geschickt, nachdem sie 2 Wochen lang mit ihrer eigenen Ausrüstung operiert hatten. Und sie haben sogar ein Gerät entwickeln lassen.
Also es gibt eine nette Geschichte dazu, denn ich war völlig frustriert. Ich kam nach Hause und habe gesagt, ich mache das nie mehr. Wenn man in die Länder geht, dann fragt man natürlich ab, ja, habt ihr ein Mikroskop? Wir brauchen natürlich ein Mikroskop für unsere Arbeit. Und dann kriegt man die Antwort, auch in Ecuador war das so, ja, wir haben ein Mikroskop. Dann kommt man hin, dann ist die Lampe kaputt. Ja, wo kriegt man eine spezielle Lampe, die das Mikroskop braucht dann so schnell her? Man muss wieder 2 Tage warten, kann nichts tun in der kurzen Zeit, die man da ist. Oder der Strom fällt aus oder es ist ein Kabeldefekt. Und in Myanmar war es am Anfang so, es war ein chinesisches Mikroskop da und es war so derangiert, dass man damit ganz, ganz schlecht operieren konnte. Und diese schweren Fälle, wo einerseits Taubheit oder Gesichtsnervlähmung droht, wenn man was falsch macht. Und da zu operieren mit einem mikroskopischen Bild, wo man doppelt sieht, wo ganz schlechte Beleuchtung da ist, da kommt man wirklich ins Schwitzen. Dann fällt der Strom aus und das war damals so, heute ist es selten geworden. Und dann kam ich frustriert nach Hause und schilderte das meinem Nachbarn, der Ingenieur ist, und sagte, also mein Traum wäre einfach, wenn ich ein Mikroskop hätte, das ich mitnehmen könnte. Und dann sagt er mir so glatt, ah, das schaue ich mir an, das machen wir.
Das war so abends bei einem Rotwein, oder?
So genau, so ganz locker. Und dann tue ich mal was Anständiges. Ich möchte mich auch irgendwie karitativ engagieren, aber ich kann nur Ingenieur sein. Und dann hat er tatsächlich ein Mikroskop entwickelt, das ich im Boardcase mitnehmen kann. Das wiegt 11 Kilo.
Ja, Sie haben eben ein paar Fotos gezeigt. Das ist wirklich wie ein größerer Laptop.
Genau.
Oder ein Koffer halt.
Ein Kofferchen. Und das kann ich mitnehmen ins Flugzeug, dass es nicht verschwindet auf dem Band.
Und ach so, Sie können es mit ins Handgepäck nehmen.
Ins Handgepäck. Mhm. Und das war mein Traum. Und es hat einen Akku. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, das merke ich gar nicht. Und man kann es auch an die Autobatterie anschließen. Und so haben wir in 2011 dann in Mandalay, in der zweitgrößten Stadt Myanmars, dann hatte ich einen Mönch operiert und dann fiel der Strom aus, mitten in der Operation und länger. Ja, dann musste der Assistent runtergehen, aus seinem Auto die Autobatterie rausholen und dann konnte ich die Operation 2 Stunden lang weiterführen. Und das ist eine dieser
und
netten Geschichten.
Und der konnte anschließend dann noch mit dem Auto nach Hause fahren?
Ja, er hat dann die Batterie aufladen müssen ein bisschen, aber dann ging es wieder. Und das sind so tolle Geschichten, die am Rande passieren. Und dieses Mikroskop, das ist jetzt schon bestimmt 16 Mikroskope sind hergestellt worden.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch was, wo es überall auf der Welt Bedarf dafür gibt.
Ja.
Es müsste doch gleich in Serie gehen.
Ja.
16 gibt es.
16 gibt es und ja, wir bekommen unter der Hand von Zeiss die Optik. Die Optik kann er natürlich nicht selber bauen. Mhm. Und wir besorgen uns da gebraucht Optiken vom Markt und das ist ein bisschen schwierig. Und die braucht es halt. Und so ist es bei 16 geblieben bislang, aber die Anfrage ist noch höher.
Gibt es eine Chance, dass das mal irgendwann in Serie produziert wird?
Ja, wir sind in Verhandlung oder in Fragen an bei großen Firmen, insbesondere auch bei Zeiss. Aber es ist schwierig. Es ist natürlich so unter der Hand gefertigt. Es ist alles professionell gemacht. Aber um die medizinische Zulassung für den medizinischen Markt braucht es natürlich eine ganze Reihe von Prüfszenarien. Mhm. Und das macht dann so ein Gerät enorm teuer.
Okay.
Und schwierig. Aber für die armen Länder ist es auch für Afrika zum Beispiel, auch für die Blindenmission, hat viele Anfragen, weil die fliegen oft mit ihrer Cessna in die armen Gegenden. Und jetzt können sie eine Krankenschwester mitnehmen, weil das Köfferchen passt immer in eine Cessna rein. Und früher mussten sie halt ein großes Mikroskop mitnehmen.
Also haben sie die 16, die es gibt, auf der ganzen Welt schon verteilt.
Ja.
Es gibt immer wieder Anfragen.
Ja.
Also falls jetzt jemand zuhört, der ein Entwicklungshilfeprojekt hat und genau diese Problematik hat, kann er sich an Sie wenden.
Kann er machen, ja.
Und dann schaut man mal weiter.
Ja, und es benutzen mittlerweile nicht nur HNO-Ärzte, sondern eben auch Augenärzte, die damit Linsen transplantieren.
Und das alles, weil Sie mit Ihrem Nachbarn Rotwein getrunken haben. Ich habe mir vor der Sendung ein paar Fotos angeschaut, die Eberhard Biesinger aus Myanmar mitgebracht hat. Da war auch eines dabei, ihr Gepäck zu sehen. Das war deutlich mehr als nur das Köfferchen mit dem Mikroskop, über das wir gerade gesprochen haben. Was haben Sie denn alles dabei?
Ja, also wir haben es auf 60 Ohroperationen eingestellt und müssen das ganze Verbandsmaterial, die verschiedenen Verbrauchsmaterialien, die wir bei den Operationen brauchen, mitnehmen, weil wir die im Land schlecht besorgen können.
Und so wobei man da ja meinen sollte, Sie sagten ja, es gibt Hals-Nasen-Ohren-Stationen, es gibt Halsoperationen. Im Prinzip, diese Sachen müssten noch da sein.
Ja, also Antibiotika bekommen wir, aber Mikroskopabdeckungen, sterile Bezüge und so weiter, das gibt es alles nicht. Mhm. Und so kommen wir diesmal doch für diese 60 Operationen auf 280 Kilo.
Wow.
Was natürlich immer mit den Fluggesellschaften ein Problem wird. Oder jeder von uns ist gezwungen, nur das Nötigste mitzunehmen, dass wir insgesamt...
Temperaturen reicht die Badehose.
Ja, insgesamt dann das Fluggepäck nicht über die 30 Kilo pro Person kommen.
Mhm. Wie ist das dann, wenn Sie dort ankommen? Kennt man Sie da schon? Jetzt kommt wieder der Arzt aus Deutschland, der uns hörend macht.
Also unter den HNO-Ärzten im Lande sind wir schon bekannt geworden.
Mhm.
Auch durch das Projekt, das wir mittlerweile haben, dass wir gerne Kollegen im Frühling zu uns holen und dann im Herbst dorthin fahren, wo die arbeiten, um sie zu besuchen.
Also Sie laden Leute aus Myanmar ein und zeigen ihnen hier in Traunstein ist Ihre Praxis, wie sie hier operieren, um dann vor Ort die Bedingungen anzupassen.
Ja, richtig. Also sie sind meistens untergebracht in Salzburg, wo der Chef der dortigen HNO, der Professor Rasp, uns sehr zur Seite steht. Da können sie wohnen, umsonst essen und dort in der Klinik auch zuschauen bei den Operationen. Und dann unterstützen wir sie durch Besuche von Kongressen, durch Übungen am Felsenbein, also am künstlichen Felsenbein.
Das ist ein Knochen, muss man dazu sagen.
Ein Gipsknochen.
Felsenbein
ist eigentlich der Knochen, wo das Ohr drin ist.
In jedem Körper vor, ja. Muss man sagen, und da ist das Ohr drin.
Genau. Ja, und die gibt es heute zu Übungszwecken aus Gips, als Gipsmodelle, und da können die Kollegen dann üben. Und dann besuchen wir gemeinsam Kongresse. Und dann fahren wir im Herbst dorthin und schauen, wie die Kollegen arbeiten, unterstützen sie bei der Arbeit, und dort dürfen sie natürlich auch operieren. Aber wir sitzen dabei und schauen, was sie machen.
Sie haben wahrscheinlich das Leben von ganz schön vielen Leuten dadurch verändert. Treffen Sie manchmal Leute wieder, die Sie operiert haben vor einigen Jahren?
Ja, also das schönste Beispiel ist ein Restaurantbesitzer. Den hatte ich 2011 in Rangoon schon operiert, an einem Ohr. Und er war sehr, sehr schwerhörig. Und dann vor 3 Jahren das andere Ohr. Und er ist natürlich überglücklich. Der wäre kaum fähig gewesen, sein Restaurant weiter zu betreiben. Und jetzt hört er perfekt.
Das ist doch wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn man die Menschen nie wieder sieht. Also hier operieren sie wahrscheinlich und begleiten noch den Genesungsprozess. Aber was das dann wirklich für Menschen bedeutet, haben Sie da dann viel deutlicher mitbekommen?
Ja, das ist jetzt wie ein Bruder für mich geworden. Und wir freuen uns beide, wenn wir uns sehen.
Sie gehen jedes Mal beim Essen, wenn Sie hinkommen.
Natürlich sind wir jedes Mal eingeladen.
Ein Zeichen dafür, dass Sie in dem Land auf jeden Fall wahrgenommen werden, ist ja, dass Sie jetzt auch einen Preis bekommen haben. Von wem haben Sie den bekommen genau?
Ja, das hat mich selber überrascht. Vor unserem Abflug wusste ich davon nichts. Es fand jetzt der 17. Asien-Kongress auf Otolaryngology statt, also die Vereinigung aller Hals-Nasen-Ohrenärzte in Myanmar. Und in Asien überhaupt, und es ist ein internationaler Kongress, und ich bekam dann die Message während des Aufenthaltes, ich bekomme dort einen Preis für die Leistungen und die Hilfe, die wir dem Land gebracht haben. Und so kam es dann 2 Tage vom Abflug zur Einladung nach Rangoon und zu einem Festbankett, wo ich dann geehrt wurde mit für unseren Verein.
Nachdem Sie ja vorher nicht darauf eingestellt waren, einen Preis zu bekommen, hatten Sie wahrscheinlich auch Ihren schwarzen Anzug daheim gelassen.
Richtig, da war ich etwas peinlich berührt. Und gut, ich hatte Gott sei Dank von den Kollegen und Kollegen in Mandalay, wo wir vorher einen Ausbildungskurs absolvierten, als Gastgeschenk ein schönes Hemd im Stil der Burmesen geschenkt bekommen. Und hatte eine rote Hose dabei, die genau den Farbton hatte, wie die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gerne hat. Und so war ich bis auf meine Turnschuhe perfekt gekleidet und habe also keine Peinlichkeit erleben müssen.
Aber was bedeutet Ihnen das, dass Sie diesen Preis bekommen haben?
Also sehr, sehr viel. Also ich möchte das auch weitergeben an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die bislang mit dabei waren. Und das ist, glaube ich, eine große Ehre, als einziger Europäer diese Auszeichnung zu bekommen. Und auch innerhalb der HNO-Gesellschaft in Myanmar ist dadurch unser kleiner Verein jetzt berühmt geworden.
Also Sie haben Standing da.
Ja.
Also wenn Sie was sagen, dann hat das Gewicht. Kilo Gepäck hat Eberhard Biesinger dabei, wenn er nach Myanmar fliegt, um Ohrenoperationen durchzuführen. Wie groß ist Ihre Reisegruppe, Ihre Crew?
Ja, man braucht also, dazu muss ich sagen, einer fällt immer aus durch Durchfall, ab und zu.
Vorher schon oder erst dort?
Ja, erst dort.
Okay.
Und wir waren jetzt also 4 HNO-Ärztinnen und Ärzte, wobei mindestens einer, bis 1,5 in der Ambulanz, also im täglichen Betrachten und Untersuchen von Patienten, engagiert ist. Da waren am Tag so 60 bis 80 Patienten dort. Dann 2 bis 3 operieren, und dann brauchen wir natürlich auch die Anästhesie. Und die sind auch nicht gerne alleine, sondern fühlen sich natürlich sicherer, wenn einer mitarbeitet und mit aufpasst.
Ah, okay. Warum wollten Sie denn überhaupt raus und im Ausland Menschen operieren?
Ja, das ist natürlich die Frage, die man sich stellt. Und ich glaube, das fängt schon früh an. Also in meiner Kindheit hatte ich Kontakt zu einem Urgroßonkel, der in Recife in Brasilien arbeitete als Missionar. Dort auch Ehrenbürger der Stadt Recife wurde. Und dem hatte ich Briefkontakt immer wieder. Damals gab es noch kein Internet natürlich. Und es hat mich sehr berührt damals. Und damals schon gedacht und dann kam der Gedanke, okay, also ich möchte die Welt bereisen auch, aber dann nicht als nur Tourist, sondern auch Kontakt zu den Menschen haben. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen sehr guten Lehrer für die Mittelohrchirurgie bekam, Professor Plester in Tübingen. Und das weiterzugeben an meine Assistenten mittlerweile, und das ist mir durchaus auch ein Anliegen. Also ich freue mich, wenn auch andere Leute die Ohrchirurgie lernen. Und das im Ausland noch, nicht nur die Hilfe, sondern dann auch die Hilfe zur Selbsthilfe. Das macht mich glücklich. Und dass es so funktioniert hat, macht mich auch ein bisschen stolz.
Da sieht man, was man bewegen kann. Ist es das so ein bisschen?
Ja. Und direkt in Kontakt zu treten mit den Menschen auf beruflicher Ebene, das ist was ganz Tolles.
Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Eberhard Biesinger ist bei mir zu Gast. Gleich nach den Nachrichten reden wir weiter. Dann geht's um die Veränderungen in Myanmar, seitdem das Land, das auch Papst Franziskus in dieser Woche besucht, den Weg in Richtung Demokratie eingeschlagen hat. Myanmar oder Burma heißt das Land, in dem mein heutiger Gast, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Eberhard Biesinger aus Traunstein, seit Jahren Operationen durchführt, die die einheimischen Ärzte nicht machen können. Denn sie waren jahrelang durch ein Handelsembargo von Produkten aus der westlichen Welt abgeschnitten und damit auch von medizinischen Geräten und dem damit verbundenen Know-how. In der letzten Stunde haben wir darüber gesprochen, wie Eberhard Biesinger und sein Team da helfen. Seit 2011 hat das Land den Weg in Richtung Demokratie eingeschlagen. Sie waren 2010 zum ersten Mal dort. Haben Sie schon am Anfang viel mitbekommen?
Ja, ich war zufälligerweise immer bei den Wahltagen dort.
Tatsächlich?
Also 2011 war ja die erste demokratische Wahl. 2015 die zweite. Mhm. 2011 war es ganz spannend, weil viele befürchteten, ja, es könnten Unruhen geben. Damals durften keine Journalisten reinfahren. Sie waren dann drin. Ich bin einigen begegnet, die sind als Touristen getarnt reingekommen. Und wir sind unbedarft einfach hin. Das hatten wir so geplant. Viele von uns nehmen ja Urlaub für diese Zeit und es muss lang geplant werden. Da hatten wir keine Rücksicht genommen. Und in Myanmar selber hat man das eigentlich gar nicht so verstanden, warum man so Angst hatte jetzt, wo sich eh alles demokratisiert oder in Richtung Demokratie geht, dass alles das Land verlässt vor der Wahl, um zu gucken, wie es geht's aus und um nachher wieder reinzukommen. Und so stand dann in der Woche in der Myanmar Times, das ist so die Tageszeitung, die größte, alles verlässt das Land, aber wir erwarten friedliche Wahlen. Nur Biesinger und sein Team kommt rein, um Hilfe zu bringen.
Welche Veränderungen Sie in den letzten 7 Jahren wahrgenommen haben, darüber reden wir in dieser Stunde von Hauptsache Mensch hier auf dem Münchner Kirchenradio. Wenn ich an Myanmar denke, dann kommen mir eine ganze Reihe Ereignisse in den Sinn, die in den letzten Jahren um die Welt gingen. Unterdrückung der demokratischen Bewegung mit Gewalt. Vor 10 Jahren etwa gingen Bilder um die Welt, wie buddhistische Mönche verprügelt wurden, weil sie gegen das Regime protestiert hatten. Und dann 2011 hat ja das Militärregime recht überraschend politische Reformen zugelassen. Also die Friedensnobelpreisträgerin, deren Namen ich nie gerade auf die Reihe kriege, Aung San Suu Kyi.
Ja, das klingt nicht schlecht.
Okay, die ist inzwischen Außenministerin, weil sie aus formaljuristischen Gründen nicht Premierministerin sein darf. Ihre Söhne haben amerikanische Pässe, glaube ich.
Ja, sie hat einen Amerikaner geheiratet.
Und deshalb
und das steht in der Verfassung drin, dann darf sie nicht Premierministerin
sein. Aber ansonsten wäre sie es jetzt womöglich.
Ja.
Jetzt gibt es den Konflikt um die Rohingya, spricht man es aus, haben Sie gesagt?
Rohingyas, ja.
Okay. Sie haben mir vorher erzählt, Sie wüssten nicht so genau, was Sie davon alles glauben können. Woran machen Sie das fest?
Zum Beispiel an dem Wahltag 2011 sind wir weggeflogen in Yangon und alles war friedlich. Wir haben auch vorher Wahllokale besichtigt und es war überhaupt kein Polizeieinsatz zu sehen. Und wir sind nachmittags um 2 geflogen und ich komme hier in München abends an und hörte dann, die Wahlen in Rangun speziell konnten nur unter strengster militärischer Kontrolle abgehalten werden. Und das
von dieser Kontrolle hatten Sie nichts gesehen?
war nicht schlichtweg falsch. Mhm. Und das verunsichert einen.
Sie waren jetzt zum 7. Mal dort. Sie haben schon auch eine ganze Menge Veränderungen beobachtet in diesen 7 Jahren, oder?
Ja, sehr viel Veränderung. Also es ist eine Demokratisierung in Gang. Den Leuten geht es absolut besser. Auch das Gesundheitswesen ist am sich etablieren. Und die Firmen kommen rein und versuchen, was aufzubauen. Die bringen natürlich auch Geld. Jetzt im Gesundheitswesen kann ich es nur beurteilen im Wesentlichen. Und dieses Geld, das reinkommt, das wird oft auch in Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen gesteckt. Und allein das Straßenbild hat sich geändert. Also in Rangun war 2010 die Straße gesäumt von Zeltbehausungen. Und die Leute haben sich halt an Brunnen gewaschen und haben dann versucht, als Tagelöhner irgendwie voranzukommen. Die sind jetzt alle weg.
Das hat sich auch nicht einfach nur verlagert, sondern den Leuten geht es wirklich besser.
Denen geht es wirklich besser. Auch den Kollegen geht es besser. Das kann ich ja jetzt direkt beurteilen.
Sie sprechen ja auch mit den Leuten. Das ist jetzt nicht nur eine subjektive Wahrnehmung am Straßenrand, sondern Sie sprechen mit den Menschen. Was erzählen die?
Zunächst einmal ist es natürlich die Kommunikation, die freier gemacht hat. Und das Internet hat vielleicht auch hier geholfen, den Druck auf das Militärregime auszuüben. Denn auch mit den Mönchen, die eine gewaltige politische Rolle im Land spielen, war der Druck dann auf das Militär sehr, sehr groß, sich zu demokratisieren. Was nicht einfach ist. Wir erleben es ja auch in anderen Ländern, wo ethnische Minderheiten an die Kandare gelegt wurden durch ein totalitäres Regime. Und wenn dann eine Demokratisierung in Gang kommt, beziehungsweise der Diktator verschwunden ist, dass dann Kräfte aufbrechen, die dann nicht mehr in der Demokratie zu beherrschen sind. Und das war natürlich auch in Burma die Gefahr und ist immer noch die Gefahr, und das erleben wir jetzt mit den Rohingyas zum Beispiel, dass manche ethnischen Minderheiten nicht mehr kontrollierbar sind.
Über die Rohingya-Frage möchte ich natürlich gleich noch etwas intensiver mit Ihnen reden, aber vorher machen wir eine kurze Pause, bevor es weitergeht mit Hauptsache Mensch, hier beim Münchner Kirchenradio. Die politische Öffnung Myanmars hat 2011 begonnen. Etwas vorher, nämlich 2010, ist mein heutiger Gast, der Hals-Nasen-Ohrenarzt Eberhard Biesinger aus Traunstein, zum ersten Mal dort gewesen, um medizinische Hilfe zu leisten. Sie haben eben erzählt, Sie haben dort in den letzten Jahren die Entwicklungen beobachtet. Es gab ja die Diktatur, ethnische Gruppen wurden unterdrückt. Jetzt im Zuge der Demokratisierung brechen Kräfte auf, die schwer kontrollierbar sind. Da waren wir eben stehen geblieben. Und Sie meinen damit unter anderem den Konflikt um die Rohingyas. Wie haben Sie die Situation beobachtet?
Bei den Rohingyas ist es so, dass sie vor einigen Jahren gefragt wurden, sich in die Verfassung Myanmars einzufügen. Mhm. Und das hatten sie als Volksgruppe abgelehnt. Sie wollten ihren eigenen Staat haben, im Rakhine-Staat, einen Unterstaat. Und das war natürlich politisch nicht gewollt. Und so waren sie weiterhin eine separierte Gruppe.
Aber haben die tatsächlich Angst, dass die Rohingyas einen Aufstand starten könnten? Ich meine, es sind ja nicht ganz so viele.
Ja, wenn man mit den Burmesen selber spricht, dann fällt einem auf, also mit den Kollegen, dass sie sagen, wir können selber gar nicht so viel dazu sagen, weil eben die Berichterstattung so divergent verläuft. Wir haben die Berichterstattung des Militärs. Die sagen, es ist ein politischer Konflikt, der unfair war von der Seite der Rohingyas aus, nämlich auch mit Überfällen auf Polizeistationen und so weiter. Und es ist der Bericht der westlichen Presse, die sie im Internet verfolgen können, dass so Gräueltaten stattfinden. Also die Burmesen selber halten sich zurück und sind genauso fassungslos, was passieren kann wahrscheinlich oder was dort passiert. Und auf der anderen Seite höre ich Argumente, die ich auch in Deutschland höre, bezüglich unserer Flüchtlingssituation hier, dass die sich halt nicht einordnen wollen in die Verfassung, in die burmesische Gesellschaft, sondern sich separieren wollten, dass sie als Muslime zwangsverheiratet werden mit 14 Jahren und dann schon frühzeitig viele Kinder kriegen und sie befürchten eine massive Explosion dieser Bevölkerung, die sich nicht eingliedern will. Das sind die Ängste.
Wo man aber auch wirklich aus gleichen Gründen wie bei der Flüchtlingsfrage hier sich fragt, das sind maximal 5% der Bevölkerung. Wovor habt ihr Angst, Leute?
Ja, wovor habt ihr Angst? Aber Sie sagten mir vorher, die Zahl der Christen sind
4%, genau, auf die würde ich gleich nochmal kommen.
Genau, also es ist natürlich schon ein größeres Potenzial da, dass die muslimische Religion sich mehr verbreiten wird als das Christentum jetzt im Land, ohne also, das zu werten.
Ich habe tatsächlich ein bisschen mich übers Land schlau gemacht vorher und die Hauptreligion ist natürlich der Buddhismus mit 87,2%. Ich glaube, die haben jetzt mal gerade nicht so viel zu befürchten. Das ist deutlich größer als der Anteil der Katholiken in Bayern.
Ja.
Diese Religion gilt ja als besonders friedliebend. Jetzt weist die Regierung die muslimischen Rohingya aus. Mit ganz menschenunwürdigen Folgen. Ich denke, das kann man so sagen, auch ohne persönlich da gewesen zu sein. Ich denke, die Bilder aus den Flüchtlingslagern sind nicht gefälscht.
Ja.
Aber wenn man jetzt mit den ganz normalen Menschen spricht, sind die dann eher so pro Regierung oder ist es tatsächlich so eine Angst, die da wabert?
Es ist eher das Letztere. Ich denke eher, das ist eine Angst, die wabert und die auch von manchen Mönchsgruppen geschürt werden. Also es gibt zwei große Gruppen. Die einen Mönche, die versuchen so rational und vernünftig, friedlich zu denken. Und dann gibt es schon eine ganz große Gruppe von radikalen Mönchen, die auch im Sinne der Verteidigung der Religion, also sehr massiv gegen die Rohingyas ist und das Militär da unterstützt.
Okay.
Und in dem ganzen Konglomerat ist tatsächlich eine Objektivität schwierig reinzubringen.
Und dann gibt es dann noch die wirtschaftlichen Interessen. Über die reden wir gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Bei mir im Studio ist der Hals-Nasen-Ohrenarzt Eberhard Biesinger aus Traunstein, der regelmäßig nach Myanmar fliegt, um zu helfen. Dabei redet er mit den ganz normalen Menschen im Land und hat eben versucht, uns zu erklären, wie der Konflikt um die Rohingyas von der Bevölkerung beurteilt wird. Einerseits sagen sie, dass die Rohingyas einen eigenen Staat wollen. Andererseits ist da so eine wabernde Angst. Diese muslimische Volksgruppe könnte sich stark vermehren. Und zum Dritten ist da die politische Lage. Da spielt China eine große Rolle. Welche?
China möchte in Rakhine-Stadt, also im nördlichen
Dort, wo
Teil,
Rohingya leben.
Wo die Rohingyas leben, möchten sie einen Freihandelshafen machen, in Sitwe heißt die Stadt, um den Anschluss an den Golf von Bengalen zu bekommen. Das ist militärisch ganz wichtig für China und auch eine Gaspipeline, die sie dorthin verlegen möchten. Dort lebt nun mal die Rohingyas als große Gruppe. Und die Chinesen wollen natürlich hier über diese Volksgruppe wiederum einen Einfluss ausüben auf das Land. Und die Burmesen stecken da mittendrin. Auch die Burmesen wollen da natürlich verhindern, dass China so einen starken Einfluss hat. Auch die Amerikaner wollen das verhindern. Und so ist ein Gezerre im Gange, das eigentlich bislang gar nicht schlecht von den Burmesen gehandelt wurde. Nämlich die Burmesen haben schon gesehen, dass wenn sie nicht aufpassen, dann werden sie ausgebeutet durch fremde Länder, so wie das in Afrika auch passiert, wie wir es im Kongo jetzt erleben auch, wo das Coltan für die Handys geschürft wird, eigentlich nicht zum Nutzen des Staates und der Bevölkerung.
Und Myanmar hat sehr viele Bodenschätze, ja.
Und Myanmar hat gewaltige Bodenschätze. Also ich bin mit einem Geologen einmal geflogen, und der schaut jetzt am Fenster raus und als Fachmann sagt er, ja, ist überall Gas und Öl. Das kann er von oben aus sehen.
Okay.
Und es sind die Juwelen in erster Linie. Also im Norden Burmas werden sehr, sehr wertvolle Steine abgebaut.
Rubine, Jade.
Ja, was? Und alles in höchster Qualität. Und da ist Burma schon ganz, ganz vorne und wird sicherlich gut sich entwickeln.
Also gute Voraussetzungen eigentlich. Jetzt besucht Papst Franziskus das Land. Grund genug, einmal über das Zusammenleben der Religionen in Myanmar zu reden. Gleich hier im Münchner Kirchenradio bei Hauptsache Mensch. Ich rede mit meinem heutigen Gast, dem Hals-Nasen-Ohrenarzt Eberhard Biesinger, über seine Beobachtungen in Myanmar. Dorthin fährt er nämlich seit 2010 immer wieder, um medizinische Hilfe zu leisten. Und dabei spricht er natürlich mit vielen Einheimischen. Wir haben es vorher schon einmal gesagt, 87,9% der Bevölkerung Myanmars sind Buddhisten. Alle anderen Gruppen machen um oder unter 5% aus. Mit den muslimischen Rohingyas gibt es Probleme, darüber haben wir eben schon gesprochen. Wie klappt das sonst mit dem Zusammenleben der Religionen?
Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass die verschiedenen Religionen sehr friedlich miteinander leben. Und es ist ganz lustig, es werden grundsätzlich alle Feiertage von allen gefeiert. Also Weihnachten ist für alle frei, die hinduistischen Feiertage, wenn Vollmond ist, natürlich frei, weil das im Hinduismus eine besondere Rolle spielt. Und alle muslimischen Feiertage werden gefeiert. Also wenn wir dort sind, fällt immer, und wir sind meistens nur 2 Wochen dort, aber ein Feiertag taucht immer auf, wo wir dann nicht arbeiten können. Und so ist es mit den Rohingyas, oder muss es sein, ohne dass ich da fundiert darauf antworten könnte. Also schon eine besondere Situation.
Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte, dass alle Feiertage dort gefeiert werden. Zeigt ja eigentlich, dass Religionen nebeneinander leben dürfen.
Richtig. Und ich glaube, alle Religionen haben ja den Hintergrund des Friedens und der Menschlichkeit miteinander. Und wenn wir die Grundlage aller Religionen dann finden, dann haben wir eigentlich eine Situation, die wir in Burma vorfinden, im Prinzip.
Wenn sich Papst Franziskus jetzt dort mit Mönchen trifft, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das sowas wie die oberste Spitze der buddhistischen Religionshierarchie. Das sind also nicht die, die Stimmung gegen die Minderheiten im Land machen und die sich quasi abgespalten haben, sondern die, die für das friedliche Zusammenleben stehen. Wenn der Papst sich also mit denen trifft und es auch noch ein Friedensgebet gibt, an dem auch die Christen teilnehmen, glauben Sie, dass das dann wahrgenommen wird in der Bevölkerung?
Ja.
Wenn ein anderes Oberhaupt einer anderen Religion mit genau diesen Mönchen jetzt zusammen betet?
Ja, ich glaube, genau das ist die Message, die der Papst dort bringen will und auch zelebriert. Also auch wie in Rom, dass er sich auch mit den Armen trifft. Er trifft sich auch mit, Anführungsstrichen, Andersgläubigen, um auch den gemeinsamen Nenner aller Religionen zu demonstrieren, nämlich den Frieden und das Gebet.
Die Lage der Christen ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere da. 4%, wir haben es eben schon mal gesagt, bekennen sich zum christlichen Glauben. Ich glaube, nur 1% zum katholischen Glauben. Da gibt es auch ein Dokument aus dem Jahr 2007, das ist bekannt geworden, dass die christliche Religion in Myanmar zerstört werden soll und die Christen vertrieben werden sollen. Jetzt trifft sich der Papst aber doch mit buddhistischen Mönchen, weil die für das friedliche Zusammenleben der Religionen stehen. Wie haben Sie die Stimmung gegenüber Christen erlebt, als Sie dort waren? Sie sind selbst Christ?
Ja, also völlig neutral. Ich habe auch eine christliche Kirche auf dem Weg zu unserem Krankenhaus gesehen und es war ein schönes Haus, also gepflegtes Haus. Ich hatte jetzt keine Zeit, da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Aber die Christen, und das sagte man mir, die leben völlig in Frieden mit den anderen und dürfen ihre Religion ausüben.
Reden Sie mit den Leuten, die Sie dort kennen, über Religion?
Ja, eigentlich haben wir schon über spirituelle Dinge gesprochen, auch über die Wiedergeburt, die sie erwarten. Da sagte mir ein Kollege neulich, also was jetzt auch den Frieden, an das Friedliche anbelangt, er sagte, ja, wir Buddhisten sind eigentlich bis zu 90% friedlich. Aber wenn wir geärgert werden, können wir auch sehr aggressiv werden. Und das zeigte sich am Mönchsaufstand 2007-2008. Und das zeigt sich auch in Fußballspielen. Also unser Koch, und der uns betreut, der hatte auch dann Fußballturniere so aus Spaß arrangiert. Und er sagt, das macht er nie wieder. Weil wenn gewisser Stress, sportlicher Stress auftaucht, dann schlagen die sich die Köpfe ein. Dann ist es nicht mehr zu beherrschen. Und der Burmese sagte lächelnd, ja, also wir, weil wir alle wiedergeboren werden, haben wir keine Angst vorm Sterben. Und deshalb kann, also auch jetzt im negativen Sinne, kann der Buddhismus auch ganz schön aggressiv sein.
Erleben Sie denn jetzt in den letzten Jahren noch eine aggressiver werdende Stimmung oder ja, mehr Bereitschaft zu Gewalt?
Nein, eigentlich nicht. Es ist jetzt mit diesen Rohingyas und mit den immer noch schwelenden Konflikten in anderen Gebieten, die ja für uns Touristen auch noch nicht erschlossen sind, einfach das Problem, diese Minderheiten und ihre individuellen Interessen, mit denen umzugehen und sie zu integrieren. Das ist ganz örtlich bedingt natürlich. Das ist im Golden Dreieck, wo es mehr um Heroin und um die ganzen Drogen geht, die
das
immer noch
angebaut
zu Laos und China. Mhm. Und dann geht es um...
Also es ist tatsächlich ein großer Wirtschaftsfaktor.
Das ist dort ein enorm
Drogen
großer.
Drogen sind ein riesen Wirtschaftsfaktor und da werden die Touristen auch möglichst...
Da dürfen wir nicht hin.
...weggehalten.
Ja. Und dann ist es natürlich im Bereich der Abbaugebiet von den Diamanten und von den ganzen Edelsteinen. Das sind große Gebiete, wo wir nicht rein dürfen und wo die Claims abgesteckt sind zwischen den einzelnen Stämmen sozusagen, die da wirtschaftlich...
Also kann man sagen,
absichern.
Im Prinzip sind es wirtschaftliche Konflikte, die
richtig.
Stellvertretend von Gruppen, was auch immer diese Gruppen jeweils eint, ausgefochten werden. Und es hat wie überall wirtschaftliche Hintergründe.
Ja, hat immer einen wirtschaftlichen Hintergrund und die Verteidigung der eigenen Pfründe natürlich.
Mhm. Ja.
Und das muss sehr, sehr sensibel angegangen werden. Und wenn das natürlich geschürt wird durch externe Kräfte wie China zum Beispiel, dann haben alle Angst vor einem Terrorismus, der dort ausgehen kann. Also wenn jemand das Knöpfchen drückt und zum Beispiel jetzt touristische Ziele im Auge hat, das wäre für das Land eine Katastrophe.
Also das heißt, alles in allem, dieses Land ist extrem im Umbruch.
Ja.
Es geht sehr viel voran.
Mhm.
Aber damit kommen auch die Ängste,
richtig.
Also dass es wieder schlechter werden könnte.
Genau, mit wachsendem Wohlstand werden auch Ängste größer. Man hat viel zu verlieren und man hat auch viel zu gewinnen in Burma.
Wir haben gerade festgestellt, dass es, wie auch anderswo, die Angst vor dem Verlust von Wohlstand ist, die in Myanmar für Probleme sorgt. Ganz am Ende hat mein heutiger Gast, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Eberhard Biesinger aus Traunstein, gesagt, dass es auch Gegenden gibt, in die Touristen nicht reisen dürfen. Andersrum ist mir aufgefallen, wahrscheinlich nicht nur in meinem Bekanntenkreis, dass immer mehr Menschen in Myanmar Urlaub machen. Also der Tourismus dorthin dürfte deutlich zugenommen haben. Haben Sie das auch beobachten können?
Ja, unbedingt.
Also die Fotos, die Sie gezeigt haben, waren auch wirklich wunderschön.
Mhm.
Kann man das empfehlen, also guten Gewissens empfehlen, dort
unbedingt.
Urlaub zu machen?
Unbedingt.
Geht das Geld an die richtigen Menschen?
Ja, das geht an die richtigen Menschen. Viele Menschen sind, ob klein oder groß, vom Tourismus mittlerweile abhängig. Also es sind nicht nur die Hoteliers, es ist bis zum kleinsten Bauer und Fischer, der davon profitiert, dass seine Ware abgenommen wird. Es ist einfach zu unterstützen und niemand muss Angst haben, in das Land zu gehen. Der Tourismus ist jetzt aktuell wegen der Rohingya-Problematik 30-40% eingebrochen. Und das merken die Leute sofort. Also das führt sofort zu noch mehr steigenden Ängsten. Und dann wird natürlich das Rohingya-Problem wiederum politisiert.
Dann sind die daran auch noch schuld.
Auch noch schuld. Und es gibt eine ungünstige Spirale, die eigentlich von uns nur dadurch beseitigt werden kann, indem wir hinfahren. Und wenn die Touristen auch den Kontakt suchen und nicht nur im Fünf-Sterne-Hotel bleiben, dann denke ich, schafft es Frieden auch und Verständigung.
Okay. Und der super Touristen-Gag ist Heuschreckenessen. Wie schmecken die?
Würde ich jedem empfehlen,
der tatsächlich
eine Mutprobe machen möchte. Also es gibt sicher Dinge, die nicht so schlimm aussehen, aber schlimmer für den Darm sind. Zum Beispiel Chili. Eine Kollegin ist jetzt schwer erkrankt durch Chili eine Nacht. Ja, und dann haben wir gelernt, dass Chili so ein Bakterium beinhalten können. Botulinus-Bakterium, sogar ein ziemlich gefährliches. Und unter Luftabschluss, das heißt Chili in Öl, kann sich das verbreiten und führt dann zu heftigen Vergiftungserscheinungen. Also,
gut.
Ich kann warnen vor Chili.
Aber Aber ich habe wegen der Heuschrecken gefragt.
Aber eine Heuschrecke wird nichts ausmachen.
Aber Sie sollten die probieren. Also bei dieser, nach dieser ersten Woche, als Sie einen ganzen Haufen Leute weitergebildet haben, war das ein Gag? Muss das jeder Tourist mal machen? Essen die Leute das wirklich oder ist das also so eine Mutprobe für Touristen?
Das war eine Mutprobe und sozusagen ein Initiationsritus für die Kollegenschaft, dass wir praktisch jetzt auch halbe Burmesen sind sozusagen.
Aber es ist kein Grundnahrungsmittel. Ich habe gesehen, die Einheimischen selbst haben die Hand vor den Mund gehalten und sich schlapp gelacht,
ja, als sie es probiert haben. Ja, wir haben uns köstlich amüsiert.
Jetzt sind Sie seit einer guten Woche wieder daheim. Haben Sie sich hier jetzt schon wieder eingewöhnt?
Das braucht immer eine Weile. Man kann das auch gar nicht definieren. Auch meinem Kollegen geht so. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Liebe zu dem Land. Und, und alle Touristen oder alle Patienten, die mir berichteten, auch, wie Sie gesagt haben, sie waren dort schon mal und es ist toll, die haben die besondere Atmosphäre in diesem Land und auch die Liebe der Menschen und die Ausgeglichenheit der Menschen. Sie werden auch kaum Bettler finden, wie sie das in vielen anderen östlichen Ländern finden oder in Indien. Habe ich nie gesehen. Ich habe keinen einzigen Bettler gesehen, auch in den ärmsten Gebieten. Sondern die Leute sind in sich und vielleicht auch in ihrem Glauben ausgeglichen. Die Familien helfen sich unglaublich untereinander. Und vielleicht bringt diese Gelassenheit auch eine gewisse Ruhe mit, die uns allen guttun würde.
Können Sie diese Gelassenheit und diese Ruhe hier noch weiterleben oder gehen Ihnen die Deutschen dann fürchterlich auf den Geist?
Manchmal gehen sie mir schon ein bisschen auf den Geist. Was? Also gerade die Hektik und die Ängste und die Unzufriedenheit, die bei uns doch herrscht, trotz unserem Reichtum. Und ich frage mich manchmal, wer ärmer ist, die Burmesen oder unsere Gesellschaft? Wir dürfen ruhig eigentlich ein bisschen noch friedlicher werden im burmesischen Sinne und noch achtsamer mit uns umgehen und das in allen Bereichen bis hoch zu den Politikern eigentlich.
Eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben mir erzählt, Sie haben auch was gelernt dort und zwar Sie als erfahrener Mediziner haben einen medizinischen Trick, den Sie jetzt auch hier in Deutschland anwenden werden, aus Myanmar mitgebracht.
Also es ist ganz lustig, wir lernen immer so kleine Tricks, aber einen, den wir dieses Jahr erkannt haben, Patienten, die sich in der Aufwachphase befinden nach Narkose, die eigentlich noch nicht richtig da sind, denen wird eine Limette unter die Nase gehalten, von den Angehörigen dann meistens. Und diese Geruchsempfindung, diese angenehme Geruchsempfindung, die lässt die Patienten wirklich mit einem angenehmen Sinn, nämlich den Sinn des Riechens, wach werden. Und es unterstützt die Wachphase ganz erheblich und regt natürlich auch das Atemzentrum dadurch an.
Das heißt, es hat sich für alle Seiten gelohnt, dass Sie dahin gefahren sind.
Richtig, auch
für uns. Sie sind zufriedener, die Menschen dort haben was gelernt und Sie fahren im nächsten Jahr wieder hin.
Im Frühling kommen zwei Burmesinnen zu uns und dann werden wir, sofern wir es mit unserem Verein uns leisten können, dann im Herbst wieder hinfahren.
Und jeder, der Ihren Verein unterstützen möchte, die Spendenkontonummer, die Verbindungen, die Kontakte finden Sie natürlich bei uns im Internet unter münchner-kirchenradio.de. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch. Übrigens, es gibt nicht nur alle Infos über Eberhard Biesinger bei uns im Internet, sondern auch die Sendung zum Download oder als Podcast. Schauen Sie einfach mal rein. Ich sage noch einmal die Adresse, die heißt nämlich münchner-kirchenradio.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.